Beim Brainstorming ist uns dann der Name schonungslos und ehrlich gekommen. Was verbindest du damit? Also warum hast du gesagt, ja, mit dem Namen gehen wir?
Weil es sozusagen das Gegenteil ist von lieblos und frech. Dieses schonungslos und ehrlich, glaube ich, ist eine Qualität, die uns in der Kommunikation immer mehr abhandengekommen ist. Ich glaube, wir haben verlernt, wirklich Wahrheiten auszusprechen, sie zu benennen, positive oder negative. Und wir haben uns so angewöhnt, so falsche Rücksichten zu nehmen oder zu schonen. Und das weiß ich ja nun aus meiner eigenen Praxis als Trauma-Experte und in vielen Gesprächen und Gruppen, dass sozusagen es fängt alles immer mit der Wahrheit an, wenn du was ändern willst. Und die ist halt nicht immer so, die ist nicht immer angenehm. Und das ist genau das, was wir oft nicht hören wollen. Und da uns selber und mit anderen gegenüber ehrlich zu sein, weil das die Grundlage von Vertrauen ist. Und das ist das, was ich beobachte, was so erodiert und verloren geht. Ich glaube, das Vertrauen in uns selber und ineinander ist sozusagen, das ist einer der Grundklebstoffe unserer Gesellschaft, der uns zusammenhält. Und von daher finde ich diesen Namen schonungslos und ehrlich, soll einen Beitrag dazu liefern, dass wir wieder zueinander finden und Brücken bauen.
Ja, wenn ich selbst so reflektiere, dieses Thema schonungslos und ehrlich, und ich so meine eigene Geschichte gehe, dann merke ich, da ist was in mir, eine große Sehnsucht danach, sehr ehrlich zu sein in Beziehungen, schonungslos zu sein, also schonungslos zu meinen Werten zu stehen, zu dem, was ich in die Welt bringen will. Aber wenn ich so meine eigene Geschichte anschaue, dann war das immer eine sehr große Herausforderung für mich. Ich habe häufig ich war häufig nicht schonungslos, um nicht die Gefahr zu laufen, in Konflikten zu landen in Beziehungen. Das heißt, ich habe mich gerne auch häufig zurückgenommen. Und ich würde sagen, ich bin ein ehrlicher Mensch, aber häufig war ich nicht ehrlich mit dem, was mir wichtig ist, was meine Bedürfnisse sind, weil das könnte ja dazu führen, dass ich in einem Konflikt ende. Und deshalb freue ich mich so auf diese Herausforderung mit meiner eigenen Geschichte, dass ich eben dieses immer wieder dieses Erleben habe, da ist eine Wahrheit, die will ausgesprochen werden, aber es fällt mir immer nicht ganz einfach, in diesem Podcast wirklich mal so radikal ehrlich zu werden und auch schonungslos zu werden. Und ich glaube, die Themen, die wir besprechen werden, die werden sehr vielfältig sein. Das heißt, in schonungslos und ehrlich werden wir über schonungslose Wahrheiten sprechen, so wie wir es sehen. Möglicherweise haben wir auch mal unterschiedliche Ansichten. Aber es wird, sag ich mal so, grundsätzlich natürlich immer auch um das Thema Trauma gehen. Wir haben Kollektivtrauma, transgenerationales Trauma, biografisches Trauma. Und dann ist uns aber wichtig, wirklich so mal zu beleuchten unter dem Gesichtspunkt dieser Dynamiken, die mit Trauma zusammenhängen. Was passiert hier eigentlich auf unserem Planeten? Was passiert in unserer Welt? Warum führen wir Kriege? Ja, warum passiert so viel Unterdrückung, so viel Hass? Warum erodiert auch, wie du gerade gesagt hast, bei uns dieses Thema, dass wir noch ehrlich miteinander sein können? Ja, warum lügen wir uns ein vor den Latz? Warum trauen wir uns kaum noch, zu unseren Werten zu stehen und dadurch wirklich was zu bewegen? Und ich glaube, schonungslos und ehrlich ist die Grundvoraussetzung für Wachstum. Ich glaube, kann ich aus meiner eigenen Geschichte sprechen, wenn ich es wirklich geschafft habe, ehrlich zu sein und auch schonungslosen Wahrheiten auszusprechen, dann habe ich gemerkt, ich bin ins Wachstum gekommen und konnte wirklich auch was bewegen in meinem Umfeld. So, wir sitzen ja nicht zufällig hier. Was ist denn so deine Geschichte, die dich dahin gebracht hat, dass wir heute gemeinsam hier sitzen und sagen, wir wollen über Traumadynamiken in unserer Welt sprechen, wir wollen eine Botschaft rausbringen, um was zu verändern. Was ist deine Geschichte, die dich dahin gebracht hat? Also wo fängt vielleicht auch deine eigene Traumageschichte an? Es geht darum, dass wir ehrlich und schonungslos sein wollen. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, dass wir erstmal den Mut zeigen, uns selbst zu öffnen, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, wenn wir eine Veränderung haben wollen, dass wir uns eben nicht vor den Lanz lügen oder wie häufig auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene steht jemand vorne, ist Speaker irgendwo und erzählt, wie toll. Aber letztendlich sind wir alle Menschen, haben unsere eigene Geschichte und ich glaube, da wirklich mal so einzutauchen.
Ich bin keiner, der über Trauma redet, sondern ich bin Ich bin einer, der eigentlich von Mutterleib an traumatisiert ist und das immer mehr realisiert hat, den es immer mehr interessiert hat, was ist überhaupt mit mir passiert. Und der sich dann professionalisiert hat, ich habe das wirklich so von der Pike auf gelernt. Wie findet Entwicklung von Menschen eigentlich statt? Über bis hin zu, was ist Trauma eigentlich? Und meine eigene Geschichte ist tatsächlich, dass ich bin der Sohn von zwei kriegstraumatisierten Kindern, die in Berlin in den Jahren zwischen 1939 und 1945 groß geworden sind, aufgewachsen sind. Die waren damals zwischen 6 und 12 Jahre alt, meine Eltern. Und die haben diesen Krieg erlebt als Kinder. Mit diesen ganzen Schrecken, mit dieser Angst zu sterben, mit dieser Angst entführt zu werden, mit diesen dauernden Bombardierungen, besonders in den letzten beiden Jahren in Berlin. Das heißt, zwei Kinder, die immer in Todesangst gelebt haben, a, für sich selber und dass sie ihre Eltern verlieren. Und das hat sich sozusagen in ihre Epigenetik eingegraben und das wurde auch an mich weitergegeben. Und das äußerte sich dadurch, dass ich hatte als kleines Kind Angst zu sterben, obwohl es dafür keinen Grund gab. Ich bin im sozialen Wohnungsbau aufgewachsen. Ich bin ja 1958 im Oktober geboren und in den 60er Jahren dann in Berlin aufgewachsen. Und das war schon relativ sicher. Also es gab für meine Ängste keinen Anlass. Und das waren alles übernommene Ängste, die ich hatte. So von daher, so fing es eigentlich an.
Das heißt, es war direkt eigentlich transgenerationales Trauma, was weitergegeben wurde direkt an dich.
Exakt. Und das begann tatsächlich im Mutterleib. Und bei meiner Geburt hat meine Mutter eine Schwangerschaftspsychose erlitten. Und das hat nochmal viel eigenes Kindheitstrauma bei ihr hochgebracht. Und dann war sie über, glaube ich, 9 Monate in einer psychosomatischen Klinik. Das heißt, ich kam an, Mutter war weg. Also nicht nur Kriegstraumatisierung transgenerational, sondern persönlich auch Bindungstrauma mit Eintritt sozusagen auf diese Erde. Fand ich natürlich jetzt humorvoll gesagt, war nicht so witzig. Ich komme an und Mutter ist weg. Da dachte sich der Kleine, und das war meine Bewältigungsstrategie, naja, wenn keiner für mich da ist, muss ich es selber machen. Natürlich auf dieser unbewussten Ebene. Das heißt, ich habe ganz früh eine Autonomiestruktur entwickelt, die sagt, ich muss es alleine machen und schaffen. Und ich war da relativ gut. Also ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, ich war mobil, ich bin mit 5 Jahren alleine U-Bahn gefahren, in Berlin, in West-Berlin damals. Und also hat viele Vorteile gehabt, meine Autonomiestrategie.
Diese Dynamik, die du gerade beschreibst, eben diese Autonomiestrategie, die daraus entstanden ist, du hast ja einmal gesagt, du hast von Anfang an gelernt, dich allein um dich zu kümmern. Würdest du sagen, da ist auch noch so diese Komponente dabei, diese große, vielleicht auch Verlustangst, also dieses auf einmal Mutter ist nicht da nach der Geburt, auch sozusagen mit mir allein bin ich sicherer?
Ich glaube, sicherer habe ich mich nicht gefühlt. Ich habe mich immer unsicher gefühlt. Ich habe mich oft alleine gefühlt. Und ich habe das sozusagen so akzeptiert. Naja, so ist es halt. Und da ist halt niemand. Und ich bin der Einzige, den ich habe. Es gab eine Person, glaube ich, die mir emotional das Leben gerettet hat. Und das war meine Urgroßmutter. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber dass ich bei meiner Urgroßmutter in ihrem Bett gelegen habe. Und das war die erste Erfahrung für mich, an die ich mich erinnere, wo ich mich beschützt gefühlt habe, verbunden gefühlt habe und nicht allein war. Und das ist eine Erinnerung, die hat sich, glaube ich, in mir tatsächlich verkörpert. Also wenn ich da reingehen würde, mir würden immer noch die Tränen laufen, sozusagen, wo der Kleine so glücklich war, dass er das erleben durfte. Das kannte ich sonst nicht.
Ja, ich spüre die Berührung bei dir. Also das, würdest du sagen, es ist so eine Perle im Trauma?
Ja, also das ist, Perle oder Ressource. Also ja, meine Urgroßmutter hat mir, glaube ich, tatsächlich emotional das Leben gerettet und über die habe ich erfahren, da gibt es noch was anderes als Trennung.
Wow, wie ging es weiter? Dann hast du das erlebt, die Mutter war nicht da, kam dann irgendwann zurück.
Es gibt Kinderbilder von mir, da hält mich meine Mutter auf dem Arm, als sie zurückkam. Ich schaue die nie an. Und das war für mich eine fremde Frau. Ich schaue immer weg und ich habe das selber, weil meine Schwester hatte diese Bilder und die hat ein Album für mich gemacht. Und da habe ich das erst gesehen, dass ich andauernd wegschaue. Ich schaue meine Mutter nie an. Und ich glaube, ich habe nie diese innige Mutter-Sohn-Beziehung aufgebaut, sondern das ging dann so weiter in der Entwicklung. Meine Mutter war ja dann tatsächlich auch psychisch krank. Und ich glaube, ich habe mich mehr um meine Mutter gesorgt und angefangen, mich mehr um meine Mutter zu kümmern, als umgekehrt. Also das...
Also so diese frühe Parentifizierung.
Ja, exakt. Also ich bin, glaube ich, sehr früh in die, sozusagen, in eine Papa-Rolle für meine Mama gekommen.
Wie hat dich das im Erwachsenenleben beeinflusst? Also sicher auch Talente, die aus Trauma entstehen, aber da ist ja auch unglaublich viel Verletzung. Und mit dem, was du so beschreibst, ist ja schon sehr, sehr einschneidend.
Also wenn ich so, ich glaube, es gab noch was Zweites sehr Einschneidendes. Ich bin so in so einem Kirchensystem aufgewachsen. Und da gab es so ein sehr intensives Gemeindeleben und auch Gemeinschaft. Das heißt, das, was ich sozusagen in der Familie nicht hatte, an Bindung, habe ich aber in dieser Kirchengemeinschaft gefunden, schon wirklich von frühester Kindheit an. Das war für mich wie so eine Art, Kindergarten oder Schule, wo ich mal auch mit anderen Kindern zusammen war, die ich kannte. Und das, glaube ich, da habe ich sozusagen soziales Leben auch gelernt. Mit meiner Mutter ging es dann so weiter, dass ich habe mal angefangen, mich zu kümmern. Und als sich meine Eltern haben scheiden lassen, da war ich 18 Jahre, da habe ich mich um meine Mutter 15 Jahre lang intensiv gekümmert, weil meine Mutter auch suizidal war. Das heißt, die hat regelmäßig damit gedroht, sich umzubringen. Und ich habe sie tatsächlich auch physisch mehrere Male gerettet. Und dann gab es immer wieder längere Aufenthalte in der geschlossenen Psychiatrie für meine Mutter, weil sie ein bestimmtes Weltbild entwickelt hatte. Und dann war ich fürs Fachpersonal in der Klinik, war ich sozusagen der Übersetzer der Vorstellungswelt meiner Mutter, dass sie verstanden haben, was sozusagen ihre Wirklichkeitskonstruktion ist, auch ihre religiöse Wirklichkeitskonstruktion. Meine Mutter hat ja geglaubt, sie sei die Braut Jesu und Jesus würde kommen und sie in den Himmel holen und da Hochzeit in den Himmel feiern und.
Also auch psychotisch?
Ja, es gab wirklich psychotische Schübe bei meiner Mutter. Meine Mutter stand unter Medikamenten und immer wenn sie Medikamente abgesetzt hat, und das hat sie regelmäßig so dreimal pro Jahr gemacht, und dann kam sie in die Psychose und ich musste sie dann in die geschlossene Psychiatrie einweisen lassen. Und das habe ich 15 Jahre lang gemacht.
Das heißt, du hast auch dauerhaft mit dieser Riesenangst gelebt, sie könnte sich umbringen und du findest sie. Und du hast es ja, glaube ich, auch gesagt, du hast sie gerettet.
Ja, es gab, glaube ich, es gab schon immer wieder die Angst, dass sich was antut. Und ich hatte tatsächlich die Idee, ich muss meine Mutter retten. Also und zwar einmal physisch retten, aber besonders auch aus ihren Vorstellungen retten, die sie hatte. Und ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe, um sie da rauszuholen. Und irgendwann, und da war ich dann schon selber verheiratet und hatte, glaube ich, mein erstes Kind. Und dann, da ist mir dann klar geworden, was auch immer ich tue, ich werde meine Mutter nicht retten können. Und wir hatten damals die Möglichkeit, nach Süddeutschland zu ziehen. Und das bedeutete, dass ich sozusagen meine Mutter, die hat unter uns gewohnt im Haus, durch die alleine lassen musste. Und das war schon ein Prozess, Aber mir ist dann klar geworden, ich kann keine Verantwortung für meine Mutter übernehmen. Und wenn sie sich das Leben nehmen will, dann wird sie es tun. Und ich habe dem sozusagen innerlich zugestimmt und habe diese Rolle abgegeben. Ich muss auf meine Mama aufpassen und ich bin ihr Papa. Und wenn ich das nicht tue, dann mache ich mich schuldig. Das sage ich jetzt so in drei Sätzen. Das hat schon ein bisschen gedauert, bis ich dahin kam.
Kam das aus dir heraus, diese Erkenntnis zu sagen, ich muss in diesen Prozess gehen, ihr sozusagen diese Verantwortung zu übergeben? Bist du in Therapie gegangen? Gab es da ein Ereignis?
Nein, damals bin ich noch nicht in Therapie gegangen. Das kam sozusagen aus mir selber. Da gab es einfach eine Geschichte, nach dem Abitur bin ich in die USA gegangen und hätte dort studieren können. Und ich bin dann aber nicht dort in den USA geblieben, sondern eben zurückgegangen, um mich 15 Jahre lang mehr oder weniger um meine Mutter zu kümmern. Und ich habe sozusagen, ich bin meinen eigenen Lebensweg nicht gegangen, sondern habe mich um meine Mutter gekümmert. Und das Interessante war, Jahre später habe ich erfahren, dass meine Großmutter dasselbe gemacht hat. Die Geschichte war in Kurzform, sie war beschäftigt bei einem jüdischen Schneider. Sie hat das, heute würde man sagen, das Designstudio geleitet. Die haben viel Mode gemacht für die Schauspieler. Und der Inhaber hat erkannt, dass im jüdischen Reich, dass die Juden hochgefährdet sind. Er hat meine Mutter, Großmutter ein Angebot gemacht, lass uns in die USA gehen, wir bauen den Betrieb neu auf, nimm deinen Sohn mit. Und weil der Vater von meinem Vater, also ihr Mann, der Mann meiner Oma, war gestorben ein Jahr vorher. Und meine Oma hat es abgelehnt. Sie ist nicht mit ihm in die USA gegangen, weil sie sagte, ich kann meine Familie nicht alleine lassen. Und habe dann eben den ganzen Krieg mit all seinen Folgen in Berlin durchlebt und hat nie mehr diese berufliche Stellung und Position erreicht, die sie mal hatte. Und dann hat es mich natürlich später vom Hocker gehauen zu sehen, ich mach's wie Oma, ich bleib auch nicht da. Also ich bin schon mindestens mal hingegangen, aber ich kam dann wieder zurück und habe mich 15 Jahre um meine Mutter gekümmert. Und mit dieser Erinnerung sozusagen im Hinterkopf kam so der Prozess, also jetzt ein zweites Mal mache ich das nicht, sondern wir gehen jetzt.
Das heißt, dieses Forschen in deinem eigenen Ahnennetz, in deinem Stammbaum und dann auch nochmal zu sehen, boah, da wiederholen sich ja wirklich Muster oder das schon erlebt wurde, eigene Leben werden vielleicht hinten angestellt oder vielleicht auch mögliche Träume aufgegeben, um eine Funktion zu erfüllen im Familiensystem. Das war so der ausschlaggebende Punkt, der auch noch mit beigetragen hat, dass du sagst, jetzt will ich es anders machen.
Ja, das stimmt. Also und auch da ist so wieder diese Autonomiestruktur. Ich habe mir halt keine fremde Hilfe geholt und das war auch damals noch nicht so üblich. Sondern ich habe selber angefangen zu forschen. Ich wollte selber wissen, warum ist das so, wie ist das so, wer hat was gemacht. Und das habe ich wirklich von Kindesbeinen an gehabt. Ich wollte irgendwie immer der Wahrheit auf die Spur kommen oder der Wahrheit auf den Grund gehen. Ich habe halt schon als Kind, ich habe so diese bindungstraumatisierten Kinder, die sind ja oft hoch wahrnehmungsfähig, weil sie immer checken müssen, freundliche Umgebung oder feindliche Umgebung. Und ich habe immer ein feines Gespür gehabt, ob die Leute die Wahrheit gesagt haben oder nicht. Also ob sie mich schonen wollten und mir irgendwelche Geschichten erzählt haben oder ob sie mir die Wahrheit gesagt haben. Und ich wollte es halt genau wissen. Und ich habe schon als kleiner Junge die Erwachsenen mit Fragen bombardiert, wie ist das, warum ist das so und. Und ich glaube, das hat sich bis heute erhalten.
Ja, also arbeitest du jetzt... Also unter anderem ja, ist ja so ein ganz großer Schwerpunkt Kollektivtrauma, aber du hast ja auch wirklich und machst es ja auch noch, begleitest Menschen auch im Individualtrauma, transgenerationales Trauma und letztendlich kann man das eh nicht voneinander trennen, wenn man mit Menschen arbeitet. Was, du hast ja gerade so beschrieben, du hast da so auch Talente entwickelt aus dem Trauma. Was waren das für Talente, die heute sozusagen auch so deinen Weg geformt haben und dich auch unterstützen?
Ich glaube, mein Kerntalent ist tatsächlich, Menschen mit sich, mit ihrer Geschichte mit dem, was sie erlebt haben, wieder zu verbinden. Und das rührt sozusagen aus meiner Kernwunde her, nämlich meine Kernwunde ist, getrennt worden zu sein. Das ist, ich bin genau getrennt worden eben. Ich bin getrennt worden von meiner Mutter. Ich bin getrennt worden von meinem Traumberuf. Ich wollte eigentlich Arzt werden. Ich wollte in den USA studieren. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin in einem Kirchensystem groß geworden, was mich eigentlich trennen wollte von sozusagen von meiner Beziehung zu Gott. Weil diese Kirche hat mir halt erzählt, da gibt's halt Stellvertreter Christi auf Erden und den musst du glauben und den musst du folgen und dann kommst du in den Himmel. Ich habe das nicht geglaubt. Ich weiß es noch so als 10- oder 12-Jähriger, ich habe gedacht, das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht.
War das schon dieser Autonome?
Ich glaube, neben diesem Autonomen gab es auch ganz früh einen Rebellen. Und das war auch eine Ressource. Das war insofern die Ressource, weil ich natürlich immer wieder diese Grundängste hatte, alleine zu sein, verlassen zu werden. Aber dieser Rebell hat mir da geholfen, sozusagen mich nicht von meinen Ängsten verschlucken zu lassen, sondern das zu hinterfragen, das nicht zu glauben und mit meiner Angst sozusagen in die Auseinandersetzung, in diesen Konflikt zu gehen. Ich habe so ein, dieser Rebell hat mir so einen Mut gegeben, mich nicht anzupassen. Der hat mir diesen Mut gegeben, es in Zweifel zu ziehen, es zu hinterfragen und es genau wissen zu wollen. Und das sind so Eigenschaften, die habe ich zwar kultiviert, aber die sind mir bis heute erhalten geblieben.
Ja, danke für deine Offenheit. Ich glaube, dass wir hier sitzen, ist ja auch kein Zufall. Also ich merke, ganz viele Aspekte haben mich sehr berührt von deiner Geschichte, die du erzählt hast. Und ich kenne ja noch ein paar mehr. Also das waren ja jetzt nicht die einzigsten, was da so an Erlebnissen waren, die prägend waren und vielleicht auch schmerzvoll. Und gleichzeitig, wie du auch sagst, auch gewisse Talente und Eigenschaften, die uns im Leben auch weiterhelfen. Ich glaube, es braucht halt diese Brücke, dass wir darüber reflektieren. Und ich glaube, deshalb sprechen wir jetzt auch ehrlich über unsere Geschichte. Es braucht dieses ehrlich, wahrhaftig hinzuschauen und dann ist da der Schmerz, es tut weh und gleichzeitig gibt es dann die Möglichkeit, dass wir diese Anteile und diese Ressourcen, dass wir die auch wieder zu uns zurückholen können, wenn wir sie abgespalten haben durch Trauma.
Naja, und genauso wie du das beschreibst, und wir beide kennen uns ja, ich glaube, wir kennen uns so dein halbes Leben, oder? Als wir uns kennengelernt haben, warst du so 16, 17, kann das sein?
Genau, ich war so im 16, 17. Das war auch die Zeit, wo ich begonnen habe mit Traumaarbeit für mich. Naja, das war auch höchste Zeit. Aber es war früh dran. Ne?
Wie war denn das, wenn du einfach mal so aus deiner Geschichte erzählst, in diesem Alter, wenn wir da mal beginnen, und das war ja auch das Alter, wo wir uns kennengelernt haben. Wie hast denn du das in Erinnerung? Was hast denn du da gemacht?
Also erstmal hatte ich eine scheiß Angst. Also ich weiß noch, ging das Ganze los. Also wo ich 15, 16 Jahre alt war, hat sich's angebahnt, dass ich auch eben auch Kontakt zu Therapeuten hatte. Und ich weiß, in diesem Alter habe ich unglaublich gelitten. Das heißt, ich war sehr zurückgezogen. Habe einige Erfahrungen, die mich geprägt haben, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, die dazu geführt haben, dass ich auch soziale Ängste hatte. Also ich hatte wirklich Angst davor, Beziehungen einzugehen. Ich hatte unglaublich darunter gelitten, dass alle anderen Jungs in dem Alter schon mit Frauen was hatten. Ich hatte schon Angst, nur eine Frau irgendwie anzuschauen. Ja, das könnte ja Interesse auslösen und ich war so unsicher. Oder eben in Gruppen zu sprechen. Ich musste Vorträge halten in Schulen und ich konnte Tage, Nächte sozusagen nicht schlafen, war aufgeregt. Also da waren unglaublich viel Ängste und auch viel sozialer Rückzug.
Und hast du eine Idee, woher das kam? Also ich meine, du bist jetzt nicht hässlich und doof.
Nee, das war, ich glaube, ich bin 1990 geboren in München und wir sind mit meiner Familie, also meiner Vater, Mutter, in einem Ort namens Reichersbeuern aufgewachsen, in einer Doppelhaushälfte. Und so die ersten Jahre waren, würde ich sagen, einigermaßen behütet. es war schon immer nicht leicht, die Beziehung meiner Eltern. Da war viel latente Aggression, viel auch toxische Dynamiken, die sich dann immer mehr verstärkt haben über die Zeit. Aber als ich dann 4 Jahre alt war, gab es dann so eine großartige Nachricht. Ich bekomme ein Schwesterchen. Was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, dass während meine Mutter schwanger war mit meiner Schwester, dass sie Krebs oder Krebs bei ihr entdeckt wurde. Das heißt, das erzählt sie mir heute noch, wie wir zusammen irgendwie am, ich glaube, wir waren am Walchensee in den Alpen. Und dann hat sie diese Nachricht bekommen und musste erstmal verarbeiten, so, ich bin schwanger und ich habe Krebs. Also, ich merke, da wäre ich auch gleich emotional, wenn ich drüber spreche. Und da ging es dann los, dass klar war, okay, sie kann keine, also sollte natürlich erstmal keine Chemotherapie machen, kann erst in die Behandlung gehen, natürlich, wenn dann auch meine Schwester geboren ist. Und dann kam meine Schwester auf die Welt und wurde natürlich erstmal, wurde im Krankenhaus erstmal entrissen. Ja, das heißt, die Mutter musste sofort, also unsere Mutter musste sofort ins OP geschoben werden. Dann ging es sofort los mit Chemo-Operation. Es war ein Tumor am Bein, der schon, ich glaube, auch schon metastasiert. Ich kann das Wort noch mehr genauso hatte. Und dann ging so eine Phase los, wo ich jeden Tag unsicher war, wird meine Mutter überleben. Und ich habe das im Familiensystem natürlich gespürt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie offen drüber gesprochen wurde, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, aber ich habe jeden Tag gespürt, es ist so der Tod im Raum. Und wir haben zusammen mal ein Familienvideo angeguckt. Das hat man auch auf so diesen DVD, diese alten, nee, nicht DVD, diese Videokassetten, die man, da kriegst du halt gar nicht mehr, diese Rekorder. Und dann sehe ich so, wie meine Schwester und ich spielen und meine Mutter sagt so, ja, zu meinem Vater, mach doch noch mal ein paar Aufnahmen, vielleicht bin ich ja bald nicht mehr da. Und das wurde so auch sehr offen natürlich uns gegenüber ausgesprochen. Und ich weiß, was mich so geprägt hat in dieser Phase, war einmal die Verlustangst, also nie zu wissen, geht sie oder geht sie nicht. Ich glaube, es ging über 2 Jahre. Und ich habe noch diese Bilder, wie ich ganz vertieft gespielt habe. Und es war aber nicht so ein vertieftes, fokussiertes Spielen irgendwo in der Ecke, sondern es war so ganz viel Dissoziation. Das heißt, ich habe mich wirklich weggebeamt. Aber diese Dissoziationsstrategie habe ich immer noch super drauf. Also wirklich hat mir in den Beziehungen schon so die ein oder andere Konflikt eingebracht, wenn ich nicht zugehört habe. Ist natürlich nicht absichtlich, aber das, ich merke, es kommt halt immer wieder in mir hoch, diese Dissoziation. Es war ein Schutzmechanismus, eine Bewältigungsstrategie. Und dann kam irgendwann meine Mutter zurück und war sozusagen amputiert, also bis zum Hüftknochen, also wirklich schwer behindert. Natürlich war das für sie erstmal richtig schwierig, das erstmal überhaupt anzunehmen, dass man ein Leben lang ein Bein verloren hat, sie ist viel wandern gegangen und so weiter. Ja, und dann habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, schon als Kind habe ich mich, ich habe mal so zu meiner Mutter gesagt, wenn ich zaubern könnte, würde ich dir dein Bein zurückzaubern. Ja, das hat sie mir immer wieder erzählt. Das heißt, ich habe mich schon sehr früh verantwortlich gefühlt für sozusagen dafür, wie es meiner Mutter geht. Und ich weiß, ich habe als Kind schon angefangen, und es war ja auch klar, musste dann die Wäsche runter, habe die Wäsche geholt, habe dieses gemacht, habe jenes gemacht. Also Dinge sozusagen, wo andere Kinder erstmal andere Kinder sagen, gar nicht drüber nachdenken. Und ich weiß, ich habe das auch immer aus einem, interessanterweise aus einem Schuldgefühl heraus gemacht. Also es war auch immer ein Thema. Und das war tatsächlich was, und ich glaube, es war nicht bewusst von meiner Mutter, aber ab und zu kamen eben so Sprüche wie, du schätzt meine Behinderung nicht, du siehst nicht, was das mit mir macht. Boah, das ist natürlich für so einen 12-Jährigen, das ist erstmal so, okay, ich muss sehr groß aufpassen, sonst fühle ich mich ja gleich schuldig.
Naja, deine Mutter hat dich ja auch in die Schuld gesetzt. Na, mit diesen Sätzen, also da kann man sich schon mal schuldig fühlen.
Ich erlebe das heute noch in Beziehungen, wie schnell ich mich, gerade wenn es, also natürlich in Frauenbeziehungen, wenn ich Partnerschaften bin, wie unglaublich verantwortlich ich mich fühle fürs Gegenüber, wie stark ich mich zurücknehme, wie wenig ich meine Bedürfnisse in den Vordergrund stelle. Und das geht natürlich an einer Linie sozusagen mit dem Erleben von damals, was ich hatte mit meiner Mutter, mit dieser Erfahrung. Und dann gab es dann noch so eine andere Komponente. Mein Vater, der zu dieser Zeit natürlich, also ich bin froh, dass er geblieben ist. Ich glaube, es gibt auch viele Väter, die sind bei sowas einfach weg gewesen. Und gleichzeitig war er komplett überfordert natürlich mit der Situation. Das heißt, häufig ist er nach Hause gekommen, hat dann abends, nachts in seiner Werkstatt gebastelt. Wir hatten Tagesmütter da und also eigentlich diesen Vater, den ich so dringend gebraucht hätte als Junge in diesem Moment, war nur bedingt emotional verfügbar. Und ich merke so, da war so ein Gefühl so, fuck, ich bin wirklich allein damit. Ja, also schon als Kind dieses, ich muss allein damit klarkommen. Und ich glaube, das war teilweise so heftig, auch emotional, dass ich mich eben abgeschnitten habe, dass ich dissoziiert habe, dass ich bin in der ersten Klasse eingeschult worden. Das war ja gerade mal 2-3 Jahre her mit meiner Mutter, dieses Erlebnis. Und ich habe den ganzen Tag so aus dem Fenster, also würde ich sagen, habe aus dem Fenster geguckt, komplett abwesend. Und natürlich hat kein Lehrer oder keine Lehrerin gecheckt, was das wirklich bedeutet. Das wurde dann als Desinteresse gewertet. Das heißt, ich habe richtig auf den Latz bekommen, musste nachsitzen, habe da auch wieder aus dem Fenster geguckt. Es wurde nicht besser. Und diese Dissoziationsstrategie hat mich dann auch ein Leben lang sozusagen verfolgt. Also genau, das waren so prägende Ereignisse.
Naja, da gibt's ja was, was uns miteinander verbindet. Ja. Dass wir viel zu früh in Verantwortung gekommen sind, dass wir uns schuldig gefühlt haben, und ich kann das teilen. Weil ich hatte das auch eine Zeit lang, weil sozusagen meine Mutter ist ja in diese Schwangerschaftspsychose durch meine Geburt gekommen. Und da habe ich auch sagen, ich bin schuld, dass meine Mutter psychisch krank geworden ist. Nachhinein hat sich herausgestellt, das stimmt nicht. Das war sozusagen ein mega Trigger, das, was ausgebrochen ist, was auch schon vorher da war. Und was du im Klartext ja sagst, da gab es 2 Jahre, wo im Zuhause Todesangst herrschte. Wird Mutter sterben oder wird Mutter nicht sterben? Und dann kam Mutter und sie hat überlebt, aber sie hat eine Behinderung gehabt. Und dann hast du 2 Elternteile gehabt, die waren primär mit sich selber beschäftigt. Da blieb ja gar kein Platz für die Kinder. Und das ist ja diese Lebensphase, wo eigentlich die Kinder im Mittelpunkt stehen. Und das war nicht der Fall, sondern überforderter Vater und eine Mutter, die mit erstmal klarkommen musste mit ihrem eigenen Leben.
Ja. Ja, also ich habe schon früh gelernt, wie es funktioniert, Menschen zu retten, wie es auch wiederum nicht funktioniert. Und ich find's spannend, was du auch erzählst, also diese Mechanismen eines Kindes oder diese Interpretation, die ja verständlich ist, aber wie schnell so Gefühle wie Schuld entstehen. Ich weiß noch, ich denke, es ist Ordnung, wenn ich das teile, meine Schwester hat lang geglaubt, meine Mutter hat ihr Bein wegen ihr verloren. Das kam dann irgendwann vor einigen Jahren auf, weil wir in der Familie wurde drüber gesprochen, hat meine Mutter erstmal gesagt, nee, stopp, ich hatte Krebs. Das hast du, wow. Und dann erstmal so, nee, und mit was sie da auch gelebt hat sozusagen. Und ja, es ist schon interessant, also auch dieses Menschen retten wollen, aus welcher Motivation heraus gehe ich in die Welt und möchte was verändern. Ich habe schon, also ich muss auch mal wieder für mich gucken, wen und was will ich eigentlich retten? Ja, also ist es jetzt wirklich, und da wirklich mit mir immer wieder ins Reine zu kommen, weil sonst eben auch so Themen wie Überforderung, Überlastung, keine Grenzen setzen und so weiter in den Raum kommen.
Was würdest du sagen, wenn du das so beschreibst, was hat dir denn geholfen, das zu überleben? Also was, dein Talent, deine Ressource da drin?
Ja, ich habe eine unglaubliche Empathie aufgebaut gegenüber Menschen. Das heißt, ich kann sehr gut verbinden und ich kann schon auch verbunden sein, wenn ich nicht gerade dissoziiere. Ich habe ein sehr starkes soziales Umfeld und ich merke auch in meinem beruflichen Kontext, wo ich wirklich drin aufgehe und was wirklich ein Talent von mir ist, ist Menschen durch Seminare in Gruppen zu begleiten, Menschen zu verbinden, Menschen, die nach 4 Tagen dann sagen so, boah, jetzt habe ich Verbindung wahrgenommen wieder mit mir und meinen Gefühlen, mit anderen Menschen. Und das war auch ein Feedback, was ich häufig bekommen habe in meinem Umfeld, war so, boah, Timo, du hältst alle zusammen. Ja, du bist wie so der Klebstoff in unserem sozialen Gefüge. Das heißt, es ist mir einmal unglaublich wichtig, aber ich habe auch diese Fähigkeit, und das ist definitiv ein Talent von mir, sehr tiefgehende emotionale Beziehungen zu halten. Und das ist definitiv auch aus diesem Trauma entstanden. Und vielleicht ist es auch noch wichtig, so wie gesagt, same but different, unsere sehr ähnliche Trauma, wahrscheinlich unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Ich bin jetzt nicht so dieser stark Autonome geworden. Ich merke so, ich bin sehr angewiesen, auch auf Beziehungen. Es ist bei mir.
Ist der Soziale geworden.
Ich bin der Soziale geworden. Und ich glaube aber auch zu verstehen, wer alles irgendwie locker, flockig, also gibt's ja selten, aber sage ich mal so, alles super behütet, aufgewachsen und so weiter. Dieser Schmerz hat mich dahin gebracht, dass ich heute sozusagen hier sitze, und ich denke mal, bei dir ist es ähnlich, dass wir sagen so, hey, wir haben eine Vision, wir wollen Heilung in die Welt bringen, wir wollen was verändern, wir sind verbunden darüber, dass wir diesen Schmerz aufgearbeitet haben und ihn überhaupt hatten vielleicht auch. Das heißt, diese Entwicklung, die aus diesem Schmerz heraus entstanden ist, und auch wirklich diese Drive dahinter, nicht sitzen zu bleiben und irgendwo, sag ich mal, einen BWL-Job zu machen und zu sagen, ja, bis dahin und sonst, sondern wirklich rauszugehen, um was zu bewegen. Und ich glaube, da haben wir beide schon viel, viel Arbeit auch geleistet. Und jetzt mit dem Podcast sozusagen gehen wir einen Schritt weiter.
Ja. Ja, das stimmt. Also auch dieser Podcast Schonungslos und Ehrlich hört sich ja erstmal ein bisschen hart an. Aber eigentlich geht's darum, sondern diese Wahrheiten, die du erzählt hast, die ich erzählt habe, auf den Tisch zu bringen, damit sich wieder was verbinden kann, oder da vielleicht auch die, die uns zuhören, entdecken können, ah, oh, sowas Ähnliches habe ich auch erlebt. Irgendwie, von irgendwoher kenne ich dieses Muster. Und mir ist so eins gerade auch nochmal hängen geblieben, wo du das gesagt hast, naja, dieses sich schuldig fühlen. Und das wird dann oft so konnotiert, als ob das so ein individuelles Phänomen ist. Dieses, dass wir uns schuldig fühlen, geht natürlich nur deswegen, weil wir sozusagen in Schuldkulturen aufgewachsen sind. Und das größte Schuldsystem ist das Kirchensystem. Mhm. Mit einer Fülle von Regeln und Vorschriften. Da wird es auf jeden Fall eine Folge zu geben. Genau, da werden wir uns sicherlich noch intensiver drüber unterhalten. In der Übertretung dieser Regeln und Vorschriften machst du dich sozusagen schuldig und riskierst deinen Platz im Himmel und läufst Gefahr, in die Hölle zu kommen. Ich meine, da laufen Schuld und Angst so Hand in Hand. Und das ist ja nach wie vor sozusagen das Lehrprinzip, auch gerade von christlichen Kirchen. Und das hat sich seit über 1600 Jahren sozusagen in unser kollektives Bewusstsein eingegraben.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt jemand vielleicht hier zuhört und sagt so, mit Kirche, mit Christentum habe ich ja alles nichts mehr zu tun, ich beschäftige mich damit. Darüber werden wir auch, glaube ich, auch sprechen, wirklich dieses, wie das noch auf dieser unbewussten Ebene, die gar nicht so vielleicht in Sprache zu fassen ist, aber oder wo direkt diese Verbundenheit logisch aufgebaut wird, wie das noch wirkt. Und wie du sagst, eben gerade dieses Thema Schuld, schuldig fühlen. Ja.
Das wirkt immens. Ich sehe das ja in meiner Traumaarbeit. Und du brauchst überhaupt kein Mitglied irgendeiner Kirche zu sein. Nein, du kannst sie sogar bekämpfen. Du kannst Atheist sein, was auch immer. Und du hast es in jeder Zelle. Und ich glaube, ich kann es innerhalb von 10 Minuten schaffe ich das bei jedem, dass er sich schuldig fühlt. Wenn ich ihn mit irgendwas Entsprechendem konfrontiere.
Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, und deshalb ist es mir auch so ein Anliegen, dass wir da Transparenz auch schaffen, was diese Traumadynamiken mit Schuld oder die mit Schuld zusammenhängen, was sie eigentlich mit uns machen. Weil das ist genau das, was dazu führt, dass wir in Kriege geführt werden können, dass wir Unterdrückung akzeptieren, dass wir Grundrechtseinschränkungen, dass wir also unglaublich viel akzeptieren, weil mit dieser Schuld ja auch super perfide gearbeitet werden kann. Ja.
Menschen, die in Schuld kommen, sind steuerbar, weil sie sozusagen alles versuchen, um diese Schuld nicht zu fühlen oder sich davon freizukaufen. Im Mittelalter hat der Ablasshandel darauf basiert. Heute funktioniert es genauso. Und es gibt bei uns in Deutschland natürlich auch noch diese politische Ebene, dass wir, insbesondere im Zweiten Weltkrieg, waren wir ein Tätervolk. Und wir haben das nie wirklich uns auf einer emotionalen und psychischen Ebene angeschaut und integriert, was das eigentlich war. Sondern in Deutschland gibt es eine Kultur der sozusagen der kognitiven Aufarbeitung. Das heißt, wir haben Zahlen, Daten, Fakten. Jeder von uns, wir beide haben es ja auch schon in der Schule gelernt, was war da im Dritten Reich. Ich kann mich nicht erinnern, dass es A, der persönliche Bezug hergestellt wurde zu unseren eigenen Familiengeschichten. Und ich habe nie erlebt, dass ein emotionaler Bezug hergestellt wurde, so was hat denn das mit uns gemacht? Was sind denn die Folgen? Ich meine, ich bin 58 geboren, 13 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich war da nicht selber dran beteiligt. Aber ich selber bin in Strukturen und Systemen aufgewachsen, die noch sehr viel Ähnlichkeit hatten mit dem, was es im Dritten Reich gab. Und dazu zählt unter anderem Kirchensystem, aber dazu haben auch Wirtschaft, Schulsysteme gehört. Ich meine, die Leute, die im Dritten Reich tätig waren, das waren auch noch meine Lehrer. Da waren nicht alle nach 13 Jahren gestorben.
Schwarze Pädagogik.
Zum Beispiel. Ja, ich habe das erlebt. Ich meine, ich war so ein Verschickungskind beispielsweise, weil ich Bronchitis hatte und war dreimal in St. Peter, wunderschön St. Peter-Ording an der Nordsee. Und besonders beim ersten Mal habe ich Betreuerinnen gehabt, die haben mich gezwungen, was zu essen, was ich nicht essen wollte, wo ich erbrochen habe auf dem Tisch. Und dann durfte ich da so lange sitzen, bis das Erbrochene vertrocknet war oder sonst was. Also Misshandlung.
Ja.
Ich habe wirklich diese Misshandlung noch erlebt. Ich bin geschlagen worden als Kind. Ich habe das selber noch erlebt, weil das sozusagen gängig war. Das war noch diese Idee, in der ich groß geworden bin, weil ich noch mitgekriegt habe, man muss die Kinder, den Willen der Kinder brechen, und um sie dann neu aufzubauen und zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Diese Prinzipien habe ich wirklich noch mitgekriegt.
Und ich glaube, darüber werden wir uns auch unterhalten in einer der nächsten Folgen. Was machen eigentlich die Systeme mit uns, die wir uns geschaffen haben? Also finde ich auch einen ganz wichtigen Knackpunkt, der ein ganz großer Schwerpunkt auch deiner Arbeit im kollektiven oder im systemischen Trauma. Und auch mal hinzuschauen, glaube ich, und deshalb auch schonungslos und gleichzeitig ehrlich, das mal in Verbindung zu bringen mit dem, was heute passiert. Also wenn wir über Schuld sprechen, gerade hier in Deutschland sind wir sehr schuldgeprägt durch den Zweiten Weltkrieg, dadurch, dass eben diese Aufarbeitung, von der du gesprochen hast, nicht stattgefunden hast. Und das hat einen großen Teil damit dann oder als Folge, dass Politik und große Teil der Gesellschaft den Mund nicht aufkriegen im Gaza-Konflikt, ja, weil wir uns immer noch schuldig fühlen gegenüber den Juden in Israel. Und darf keine Stellung beziehen, ja, weil wir verdammt nochmal unsere eigene Schuld nicht im Griff haben, nicht aufgearbeitet haben und dann bei etwas ins Schweigen kommen, vor allem in der Politik. Viele Menschen sprechen sehr offen darüber, die ich im Alltag treffe, aber gerade in der Politik. Und zu sagen, stopp, aus unserer eigenen Geschichte heraus sind wir verpflichtet dazu, unseren Mund aufzumachen. Und es ist mir so unangenehm und so, mir macht es wirklich traurig und es ist mir peinlich, was wir da abliefern auch und uns da nicht positionieren und wirklich voll reingehen, dass da so ein Völkermord toleriert wird.
Naja, wir haben, glaube ich, so eine Sprache entwickelt, wo wir eben nicht mehr wahrhaftig sind. Und das wird so mit der Notwendigkeit einer gewissen politischen Korrektheit begründet, dass man sich politisch korrekt äußern muss, wobei man sich dann fragen darf, wer hat eigentlich diese Kriterien für politische Korrektheit aufgestellt und wonach richte ich mich da? Und das Zweite ist, und das ist so eine sehr neue Entwicklung, ich meine, Trauma ist ja nun sozusagen meine Berufung und mein Beruf. Und da gibt es gleichzeitig, entdecke ich auch in diesem Feld, so eine Tendenz, traumasensibel zu sein. Also unter dem Begriff Traumasensibilität wird dann oft auch eine Sprache benutzt, die nicht mehr beschreibt, das was ist. Weil man angeblich traumasensibel sein will. Meine Erfahrung damit ist, und ich arbeite ja nun viel auch in Afrika und im Ausland, die Leute, mit denen ich arbeite, die mir auch ihre Geschichte erzählen, die wollen sie genauso erzählen, wie sie passiert ist.
Ja.
Und da ist nichts Traumasensibles dabei, sondern die wollen mich und die anderen als Zeugen haben, um beschreiben zu können, wie das genau war. Und nichts zu beschönigen, oder zu verharmlosen, und das ist schon eine harte Nummer. Aber was ich beobachte, wenn das da sein darf, Es findet regelmäßig eine Erleichterung statt. Die Leute fühlen sich untereinander mehr verbunden. Und es kann so ein Prozess beginnen, wo sie in eine Entwicklung kommen, rauszukommen, sozusagen, dass sie schuld seien an dem, was ihnen geschehen ist. Und dass sie beginnen können, schrittweise in so eine Versöhnung mit sich selbst und anderen zu kommen. Dass was Neues möglich ist. Aber das sozusagen die Art und Weise, wie das oft stattfindet, würde sozusagen traumasensiblen Kriterien von hier nicht genügen. Und das beobachte ich eben auch, dass wir oft sozusagen unsere westliche Sichtweise auf Trauma übertragen auf den Rest der Welt. Und das ist, und das haben wir selber, die wir aus der westlichen Welt kommen, oft gar nicht auf der Pfanne. Dass wir einfach eine bestimmte Sichtweise und Denkweise haben und glauben, das muss woanders auch so sein. Meine Erfahrung ist, stimmt leider nicht.
Ja. Ja, und ich glaube, also das, was du beschreibst, es ist ja auch kontextabhängig. Ja, möglicherweise brauche ich in einer Sitzung eine gewisse traumasensible Sprache, wenn ich nicht retraumatisieren will. Aber wenn es darum geht, dass wir Wahrheit und uns ehrlich machen wollen in einem Podcast, muss ja nicht in einem Podcast sein, sobald wir rausgehen und sagen, hey, ich will die Wahrheit auf den Tisch legen, wenn ich das Schöne und wenn ich dann das verklausuliere mit traumasensibler Sprache, dann verliert es diese Wichtigkeit oder in dem Moment so diese Priorität oder Klarheit auch. Und ich glaube, an dem Punkt, wo wir stehen als Menschheit, brauchst ganz klare Worte, da brauchst ganz klares Standing, das muss auf den Tisch gelegt werden. Und ich glaube deshalb, und wir kommen jetzt dann auch am Ende mit der Folge, aber deshalb glaube ich, ist es so wichtig, weil was ich erlebe ist, und ich kriege ja viel diese Persönlichkeitsentwicklungsbubble, Spiritualitätsbubble, Traumabubble und so weiter. Es ist eine super tolle Bewegung. Das heißt, da wirklich Menschen beginnen zu reflektieren, aufzuwachen, zu schauen, okay, was ist los bei mir, was kann ich verändern? Und gleichzeitig ist sie sowas von auf sich bezogen. Also da kann im Iran die Welt brennen, da kann irgendwo jemand geputscht werden, da kann sonst, oder im eigenen Land hier in Deutschland, wo wir uns befinden, passiert auch unglaublich viel. Ich krieg's über meine Schwester mit, die arbeitet im Jugendamt. Und da kriegt keiner den Mund auf. Da wird dann nur sozusagen wieder über sich selbst und wie kann ich mich optimieren und so weiter. Und da gibt's ja ganz, ganz wichtige und tolle Bestandteile. Aber diese Szene macht den Mund nicht auf. Gerade die Szene, die beginnt zu reflektieren, beginnt ein gewisses Bewusstsein zu haben, braucht es da draußen an der Front, die Front ist ein hartes Wort, aber die sagen so, hey, ich positioniere mich und ich positioniere mich auch politisch. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Anspruch, den wir an diesem Podcast hier haben.
Ja. Ja, und mir ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass schonungslos und ehrlich kann trotzdem heißen liebevoll, mitfühlend und achtsam. Und dass wir das hinkriegen, das miteinander zu verbinden. Ja. Und das ist zumindest auch mein eigener Anspruch. Und selbst wenn es hart klingt, aber sozusagen ich dabei mit dem Herzen verbunden bin, wenn ich das sage, und ich erlebe das oft, weil ich bin oft sozusagen, ich muss oft sehr harte Wahrheiten artikulieren und sagen. Mir ist noch nie einer an eine Gurgel gesprungen und er sagt, du bist ein unsensibles Arschloch. Ja. Sondern da flossen schon oft die Tränen, aber weil es wahr war und ich es von Herzen gesagt habe, hat es eher eine heilende Wirkung gehabt als eine verletzende Wirkung.
Und zeigt die Sehnsucht eigentlich auch in unserer Gesellschaft nach dieser Wahrhaftigkeit. Ja, also. Danke, Axel, für die offenen Worte. Waren viele Punkte dabei, die mich berührt hat heute jetzt in unserem Gespräch. Ich glaube, viel Gemeinsamkeiten, auch Unterschiede. Ich denke, wir werden auch in den weiteren Folgen immer wieder an Punkte kommen, wo wir vielleicht unterschiedliche Meinungen haben. Aber ich denke, daraus kann dann auch ganz, ganz viel Erkenntnis entstehen.
Ich fand's ein super Start und wir gehören ja nun zwei verschiedenen Generationen an. Und dass die Themen, auch wenn wir unterschiedlichen Generationen angehören, dieselben sind. Und da sozusagen auch diese Antworten, die meine Generation gefunden hat, die deine Generation findet, uns auch darüber auszutauschen, schonungslos und ehrlich. Vielen Dank.
Danke dir, Axel.